Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Heute geht es um ein Thema, das immer wieder heiß und auch hart diskutiert wird, nämlich um die Hormonersatztherapie. Ich habe mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich damit bestens auskennt, nämlich die Gynäkologin und Hormonexpertin Frau Dr. Anneliese Schwenkhagen aus Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schwenkhagen.
Herzlich willkommen. Schönen Abend.
Frau Dr. Schwenkhagen, Sie leiten seit vielen, vielen Jahren eine gynäkologische Praxis hier in Hamburg, die sich auf hormonelle Störungen bei Frauen spezialisiert hat. Auf Ihrer Website steht, Hormone sind unsere Leidenschaft. Warum sind Ihnen ausgerechnet die Hormone so ans Herz gewachsen? Wie kam es dazu?
Ja. Warum sind mir die Hormone ans Herz gewachsen und meiner Kollegin, mit der ich zusammen diese Praxis schon seit Jahren leite, manage, warum sind die uns so ans Herz gewachsen? Wir haben tatsächlich auch einen ähnlichen Werdegang und bei uns beiden war es so, dass wir beide an der Uniklinik waren, unterschiedlichen Unikliniken. Ich war in der Uniklinik in Münster und ich habe am Anfang meiner Karriere gedacht, ich werde große Onkologin, weil ich das unglaublich spannend fand und auch einfach fand, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist. Und dann bin ich im Rahmen meiner Ausbildung irgendwann in der Ambulanz gelandet, in der Onkoambulanz. Und da habe ich dann Frauen kennengelernt, die zum Teil jünger waren als ich. Und ich war damals deutlich jünger, als ich es heute bin, die operiert waren nach Brustkrebs, die chemotherapiert waren und die in den Wechseljahren waren und die mir gegenüberstanden und irgendwie mir vermittelt haben, dass es zwar ganz nett ist, wenn ihnen immer alle sagen, ja, das ist ja schön, dass sie jetzt den Tumor hinter sich haben, aber eigentlich niemand darauf geachtet hat, was ihr mit ihrer Lebensqualität ist. Und dass es den Frauen durch ihre Wechseljahre, in die sie reingerutscht waren durch die Chemotherapie, weil die Ovarien einfach nicht mehr funktioniert haben, dass die wirklich einen enormen Leidensdruck hatten. Und dann hatte ich eben etwas später die Chance, in die Hormonsprechstunde zu gehen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, die Hormone sind genau das, was ich gerne mache. Das ist meine Leidenschaft. Heute würde ich sogar sagen, ich bin nahezu besessen von dem Thema mit den Hormonen. Und deshalb mache ich das auch Tag ein, Tag aus. Und ein ganz großer Anteil meiner täglichen Arbeit ist eben die Betreuung von Frauen in den Wechseljahren und in der Zeit danach.
Nun werden die Hormone ja oft so generell als Übeltäter empfunden und auch bezeichnet für alles Mögliche, um vielleicht doch erstmal so eine Lanze in Richtung der Hormone zu brechen. Eigentlich sind das doch ganz großartige Stoffe, die unserem Körper, die uns ganz viel Gutes tun, oder?
Ja, absolut. Hormone haben gerade ein bisschen ein Imageproblem, so würde man das wahrscheinlich formulieren.
Ja, genau.
Und wie der Begriff schon sagt, das ist eben ein Imageproblem. Eigentlich wären wir ohne Hormone lebensunfähig. Hormone sind Botenstoffe, die ganz viele Prozesse in unserem Körper überhaupt erst möglich machen. Östrogene machen eine Frau zur Frau. Das muss man sich einfach immer mal vorstellen. Wenn die plötzlich fehlen, dann hat das natürlich ganz erhebliche Auswirkungen. Ja klar, das ist erstmal ein vollkommen natürlicher Prozess. Irgendwann ist der Eier Stock ausgebrannt, es gibt keine Eizellen mehr, es gibt keine Follikel mehr, es gibt keine Östrogenbildung mehr im Eierstock und das wirkt sich aus und das ist dann der Moment, wo die letzte Regelblutung gekommen ist und danach gibt es eben bei einem Teil der Frauen diese typischen, man könnte auch sagen, Hormonentzugssymptome. Ja, die Substanz, die vorher da war, fehlt und der Körper wehrt sich und das, was passiert, ist zumindest weil, naja, Pi mal Daumen, 2/3 aller Frauen, das, was man so Pi mal Daumen klimakterische Beschwerden nennt, mit Hitzewallung, mit Nachtschleiß, mit schlechtem Schlaf und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich nichts, aber auch wirklich gar nichts, was so gut hilft wie the real stuff, in dem Fall eben Östrogene. Klar, es gibt alles mögliche Pflanzliche, aber wenn man hinguckt und schaut, was wirkt wirklich gut, muss man ganz klar sagen, das, was den Job am besten macht, sind einfach die Östrogene.
Und da sind wir mittendrin im Thema der Hormonersatztherapie auch schon. Die Hormonersatztherapie, die wurde ja, soweit ich das weiß, so in den 80ern und 90ern tatsächlich auch vielleicht so ein bisschen gießkannenmäßig schon angewendet, wenn die Beschwerden da waren, ohne dass überhaupt, also klar wurde auch gefragt, ne, wenn Kontraindikationen da waren, aber nicht so stark, wie es heute ist. Es gab ja diese eine große Studie, ich glaube im Jahre 2002, die Hormonersatztherapie so generell in Frage gestellt hat. gestellt hat und der tatsächlich das große Image-Problem beschert hat. Danach gab es auch etliche andere Studien. Können Sie mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wie ist das jetzt eigentlich mit der Hormonersatztherapie und dem großen Fragezeichen Brustkrebsrisiko? Weil das ist ja das, was den Frauen Angst macht. Das ist das, warum oftmals auch abgeraten wird. Wahrscheinlich manchmal begründet und wahrscheinlich manchmal eher weniger begründet. Wie sehen Sie das?
Ich würde vielleicht gerne erstmal mit dem Angstthema anfangen und mal so ein paar Zahlen nennen zum Thema Brustkrebs. Also wenn man sich jetzt einfach mal so anguckt, eine 55-jährige Frau, wie sieht denn deren Brustkrebsrisiko so in den nächsten 10 Jahren grob aus? Dann kann man sagen 10%. Ja, 10% aller Frauen in dieser Altersklasse werden einen Brustkrebs entwickeln. Das sind unheimlich viele.
So viele?
Ja, so viele. Das ist schockierend für viele Frauen, dass es so viele Frauen sind, die tatsächlich Brustkrebs bekommen werden. Und das ist etwas, was viele Frauen unterschätzen. Brustkrebs ist erstmal was ganz Häufiges. Jetzt ist die zweite Frage, wie oft wird denn an Brustkrebs gestorben? An Brustkrebs gestorben wird tatsächlich ganz, ganz selten im Vergleich. Jetzt gucken wir uns mal an, wenn man so um die 50 ist und vor der Frage steht, ob man eine Hormonersatztherapie machen möchte oder nicht, kenne ich jemanden, der Brustkrebs hat? Da wird wahrscheinlich der einen oder anderen Frau schon einfallen, ja, ich kenne Frauen, die Brustkrebs haben. Die meisten machen dann irgendwie ihre Therapie, haben Nebenwirkungen von der Therapie, denen geht es auch nicht immer unbedingt besonders gut. Das ist insgesamt einfach eine ganz blöde Geschichte. Aber tatsächlich sterben daran nur wenige. Aber wenn man sich mal Sterbetafeln anguckt und guckt, woran sterben denn Frauen um die 50? Dann sterben Frauen um die 50 im Allgemeinen nicht an Herzinfarkten und Schlaganfallen, sondern sie sterben tatsächlich an Krebserkrankungen. Aber generell ist Sterben in dieser Altersklasse was total Seltenes. Wenn man sich mal anguckt, woran Frauen wirklich am Ende sterben, sterben sie eben nicht am Brustkrebs, sondern sie sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Herzinfarkten und Schlaganfällen. Und das tun sie viel, 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 viel später. Aber die Erfahrung, die wir mitnehmen, ja, in meiner Straße wohnt jemand, die hat Brustkrebs und ist ganz elendig daran gestorben. Das macht natürlich was mit einem. Wenn ich eine Schwester habe, wenn ich eine Freundin habe, die elendig mit Brustkrebs zu kämpfen hatte, dann macht das was mit mir und dann macht das Angst. Und dann möchte ich das natürlich auch auf gar keinen Fall haben. Und dann komme ich natürlich erstmal auch vielleicht ein bisschen aufgewühlt in die Praxis und habe irgendwie so dieses Bild im Kopf, ich nehme jetzt Hormone und die machen mich möglicherweise krank und das ist ganz gefährlich. Und das ist auch für die Beratung einfach eine sehr schwierige Situation, weil gegen Angst lässt sich so schlecht argumentieren. Da muss man erst mal sagen, ja, das verstehe ich, dass Sie Angst haben. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wissen wir denn tatsächlich über die Hormonersatztherapie? Und da haben wir in den letzten 20 Jahren einfach unglaublich viel gelernt. Und diese große Studie, die Sie eben erwähnt haben, diese WHI-Studie, die hat uns, obwohl sie am Anfang so auch Schwierigkeiten mit sich gebracht hat in der Interpretation, doch ganz, ganz, ganz viel sehr gutes und hilfreiches Wissen vermittelt. Und es ist keinesfalls so, dass es eine schreckliche Studie ist und alles nur furchtbar ist, sondern wir haben ganz viel gelernt. Sie haben das genau richtig beschrieben. Am Anfang hat man die Hormone einfach so wie Smarties an Frauen verteilt, weil man die Erfahrung gemacht hatte, das tut Frauen gut. Naja, also wenn ich Hormone nehme und keine Hitzewallung habe und ich gut schlafe und ich mich wohlfühle, ja klar, für die Lebensqualität ist das einfach 1A. Und die neue Leitlinie sagt auch, anders als früher, dass einer Frau, die entsprechende Symptome hat, eine Hormonersatztherapie angeboten werden soll. Nicht etwa könnte, sondern soll. Das ist schon eine sehr starke Empfehlung.
Entschuldigung, was heißt die Leitlinie?
Vielleicht also es gibt ja Leitlinien, die unser... Die von Fachgesellschaften herausgegeben werden, die Empfehlungen sind dafür, wie eine bestimmte Therapie X gemacht werden soll. Das gibt ganz viele Leitlinien, ob das jetzt Migräne ist, ob das alles Mögliche. Ja, für alle möglichen Fragestellungen geben Fachgesellschaften Leitlinien heraus. Und es gibt eben auch eine, die sich mit der Hormontherapie in der Peri- und Postmenopause beschäftigt. Und da steht eben drin, man soll also, wenn Frauen Beschwerden haben, denen eine Hormontherapie angeboten werden, nachdem man sie natürlich über die kurz- und langfristigen Risiken informiert hat. Und da sind wir wieder bei diesem Thema mit dem Brustkrebsrisiko. Und dann kam eben diese große WHI-Studie und der Schrecken war groß, weil rauskam, dass es zu einer geringfügigen Erhöhung des Brustkrebsrisikos kam. Jetzt muss ich an der Stelle, weil Sie schon so präzise gefragt haben, auch noch ein kleines bisschen weiter ausholen, um es vielleicht etwas genauer zu erklären. Diese Studie ist gemacht worden, das Design dieser Studie ist gemacht worden, um zu schauen, ob man mit Hilfe der Hormonersatztherapie Frauen vor Herzinfarkten schützen kann. Also es ging eigentlich darum, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, weil man das in der Vorgeschichte gesehen hat. Und dann hat man sich gedacht, boah, wenn das funktionieren würde, wäre das ja total toll. Wir machen jetzt eine richtig gute Studie und versuchen das nachzuweisen, weil es wäre eine wirklich tolle Therapie. Und dann hat man Frauen in diese Studie eingeschlossen, die im Mittel 60 Jahre alt waren. Warum das? Das ist ja weit entfernt vom Klimakteriumsalter. Naja, man wollte Frauen haben, die keine Hitzewallungen haben, weil man hat eine solche Studie als placebo-kontrollierte Studie angelegt. Das heißt, man hat die Frauen mit dem echten Medikament oder einem Scheinmedikament behandelt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was passiert, wenn Sie einer Gruppe von Frauen, die Hitzewallungen haben, entweder ein wirkungsvolles Medikament oder ein Scheinmedikament geben. Da sitzt die Frau nach 3 oder 6 Wochen spätestens bei mir im Büro und sagt, wissen Sie was, Frau Doktor, ist ja alles sehr schön, aber das nehme ich nicht. Und dann kann ich meine ganze teure Superstudie einstampfen. Also war ein Kriterium, die Frauen sollten keine Hitzewallungen haben. Damit waren sie eben vergleichsweise alt. So, und dann hat man diese Studie so aufgelegt, dass man gesagt hat, okay, es gibt 2 riesengroße Gruppen. Die eine große Gruppe sind Frauen, die ihre Gebärmutter noch haben. Und die andere riesengroße Gruppe sind Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben. Warum ist das wichtig? Frauen, die ihre Gebärmutter noch haben, brauchen immer ein Gestagen, ein Gelbkörperhormon, dazu gehört zum Beispiel auch Progesteron, zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut, damit durch die Einwirkung der Östrogene kein Gebärmutterschleimhautkrebs entsteht. So, das war so die eine große Gruppe. Und die, die keine Gebärmutter mehr haben, waren fein raus, die brauchten nur Östrogene. Und dann hat man das schön gegen Placebo getestet und dann hat man einfach geschaut, was kommt raus. Und wenn man solche Riesenstudien macht, dann gibt es immer Zwischenanalysen, um zu gucken, ob alles so ist, wie man erwartet und ob nicht irgendwelche Probleme auftauchen. Und dann tauchten eben plötzlich Probleme auf. Eins davon war eben das moderat erhöhte Brustkrebsrisiko. Und jetzt kommt's, das ist total spannend, aber nur in der Gruppe von Frauen, die Östrogene und Gestagene bekommen hatten. Da gab es einen leichten Anstieg des Brustkrebsrisikos. Und in der zweiten Studie, bei der die Frauen nur Östrogene bekommen haben, die dann etwas später abgebrochen worden ist, hat man tatsächlich festgestellt, dass die Östrogene alleine kein erhöhtes Risiko gemacht haben, sondern man höre und staune sogar einen Abfall des Brustkrebsrisikos. Das ist doch mal eine total spannende Information. Das heißt, wenn man sich mit diesem Thema Hormonersatztherapie und Brustkrebs beschäftigen will, dann muss man erstmal verstehen, dass es unterschiedliche Therapien gibt, die unterschiedliche Effekte haben. Und das ist eine Kombinationstherapie, die man eben immer dann braucht, wenn man noch eine Gebärmutter hat, mit einem höheren Risiko verbunden ist als eine Östrogentherapie alleine, die offenkundig, und das haben viele, 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 viele Studien bestätigt, mit einem geringeren bis gar keinem Risiko verbunden ist. So, jetzt ist immer so die Frage, über welche Größenordnung reden wir denn hier, wenn wir so über diese ganzen Geschichten reden? Und mittlerweile ist diese WHI-Studie viele, viele Male immer wieder und wieder und wieder ausgewertet worden. Wir haben also jetzt quasi 18 Jahresdaten, 20 Jahre, also es wird immer weiter nachgeguckt und immer wird geguckt, was ist mit dem Risiko, wie verändert sich das Risiko. Und dabei ist wirklich was total Spannendes rausgekommen, nämlich, dass die Östrogentherapie alleine nach vielen, vielen Jahren, jetzt mittlerweile nach Beobachtung, das Brustkrebsrisiko nicht erhöht und sogar die Sterblichkeit niedriger ausfällt und dass das Östrogen und Gestagen auch nach vielen Jahren immer noch zu einer moderaten Erhöhung des Risikos führt, die Sterblichkeit etwas höher ist. Das heißt, der Effekt, den man damals gesehen hat, den kann man über den ganzen langen Zeitraum nachweisen. Und wenn man sich jetzt mal Zahlen anguckt, wie viel mehr auf 1000 Frauen über 5 Jahre sind es denn in dieser Studie, ist es tatsächlich so, dass es 3 pro 1000 über 5 Jahre mehr sind, wenn man Östrogen plus Gestagen, das war in dem Fall eine Kombination, die in Deutschland gar nicht mehr eingesetzt wird, nämlich konjugierte equine Östrogene plus MPA, das ist ein synthetisches Gestagen, dann kriegt man eben diese Risikoerhöhung. Und wenn man eben konjugierte equine Östrogene alleine genommen hat, hat man 2,5 Fälle weniger gefunden. So, und jetzt, um das einzuordnen, es gibt viele, 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 viele Studien mittlerweile, die sich mit der Frage beschäftigen. Und die Botschaft ist eigentlich, Es gibt Unterschiede. Östrogene und Gestagene machen mehr Risiko. Östrogene alleine machen weniger. Es wird eifrig darüber gestritten, wie viel es denn nun im Einzelfall ist. Und wir wissen heute, dass es bestimmte Gestagene gibt, die wahrscheinlich günstiger sind als andere. Zu den eher günstigeren, mit aller Vorsicht, gehören eher Progesteron und Dydrogesteron. Und das, was ich eben genannt habe, das MPA, dieses synthetische Gestagen, was in Deutschland aber überhaupt eigentlich gar nicht mehr eingesetzt wird, das MPA, das macht eben beispielsweise wahrscheinlich eine etwas stärkere Erhöhung. Aber, und das ist nochmal ganz wichtig, wir reden hier nicht davon, dass wenn man das ausprobiert, dass man dann übermorgen einen Brustkrebs hat, sondern Brustkrebs ist was eine ganz lange Entwicklung über Jahre nimmt. Und deshalb ist es eben einfach so, dass man eben erst nach einer langen, langen Zeit sieht, dass es tatsächlich zu einer Erhöhung kommt. Man guckt sich immer, man macht solche Studien immer im Vergleich zu Placebo, also einem Scheinmedikament. Und da sieht man tatsächlich, dass erst so grob nach 5 Jahren, ja, ich simplifiziere hier, man sieht, dass da überhaupt ein Unterschied zwischen dieser echten Wirksamkeits- und der Placebo-Gruppe wirklich relevant sichtbar ist. Ja? Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ich das mache, dass ich dann morgen ein Risiko habe, sondern es gibt eine leichte Risikoerhöhung. So, jetzt sitzt da aber meine Patientin und hat Angst. So, und die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Ja, also was mache ich jetzt? Und da kommt eigentlich das Wichtigste, was man sich als Patientin auch sagen muss, ist, was genau habe ich eigentlich für Beschwerden? Wie ist mein Leidensdruck? Also was ist hier eigentlich wirklich mein Problem? Und dann kommt die Frage, was habe ich individuell für Risiken? Ja, also wo könnte sich eine Hormonersatztherapie günstig auswirken? Und das ist eben nicht nur, was Hitzewallungen angeht, sondern auch, es ist super für die Knochen, es senkt das Diabetesrisiko. Es hat zum Teil auch je nach Art eine positive Effekte auf das Darmkrebsrisiko, um nur mal ein paar zu nennen. Und was sind meine Risiken? Und da ist eben das Brustkrebsrisiko auf der einen Seite, aber das ist eben nicht so, dass es ein dramatisches Risiko ist. Es ist da und man muss dem begegnen mit Vorsorge und so weiter und so fort, ganz klar. Und dann gibt es eben, wenn man Tabletten nimmt, Östrogen-Tabletten, das erhöhte Herzinfarkt, Schlaganfall und Thromboserisiko. Deswegen setzt man heute in vielen Fällen Östrogen über die Haut ein. Das hat sehr viel weniger Risiken. Damit kann ich also diese Risiken immer weiter runterfahren. Das heißt, am Ende des Tages kann ich eigentlich eine extrem sichere Therapie für eine Patientin machen, bei der am Ende übrig bleibt ein marginal erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und dann kommt die Patientin und sagt, ich habe aber trotzdem Angst. Und dann kann ich natürlich schwer dagegen argumentieren, weil einfach, wenn ich Angst habe, wir sehen das auch gerade ja in der Diskussion um Corona. Angst ist einfach ganz schwierig, ja. Und dann muss man liebevoll und immer wieder nochmal überlegen. Und am Ende muss die Patientin selber entscheiden, was ist mit meinem Leidensdruck? Möchte ich das jetzt probieren oder möchte ich es einfach nicht probieren? So. Schwierige Frage, deshalb lange Antwort.
Ja, vielen Dank dafür. Also das ist sehr gut. Das bringt ja wirklich viel Licht schon ins Dunkel. Und ich meine schon alleine die Aussage, dass wenn ich nur Östrogen nehme, ohne das Gestagen, dass das tatsächlich das Risiko überhaupt nicht erhöht oder sogar noch im Gegenteil. Oder nur ganz geringfügig erhöht. Ich meine, da vielleicht nochmal gesagt, dass das aber ausschließlich für die Frauen ist, die keine Gebärmutter mehr haben, richtig?
Genau, und das ist anders. Also früher war das ja so, dass sehr vielen Frauen, ich sag mal, die Gebärmutter geklaut wurde. So mit dem Text, nee, Frau, da können Sie nur noch dran krank werden. Ja, so. Da hat man oft auch die Eierstöcke gleich mit rausgenommen. Das tut man heute natürlich nicht mehr. Man ist sehr zurückhaltend damit und es braucht für alles eine Indikation und man nimmt einfach nicht eine Gebärmutter zum Spaß raus. Aber man überlegt sich dann immer, welches Gelbkörperhormon brauche ich? Und das kann sich im Verlauf der Wechseljahre ändern. Es ist ja einfach so, es geht ja nicht nur um die Frage 50 plus, also letzte Regel ist so mit 51, 52 Jahren und dann kommen häufig diese Hitzewallungen. Es geht auch um die 5 Jahre davor, ja, wo schon Stimmungsschwankungen da sind, Zyklusstörungen da sind, wo auch schon mal Hitzewallungen auftauchen, wo es eben um so eine Kombination geht von die Frau muss noch verhüten, die hat Blutungsprobleme, die Stimmung ist schlecht, der Schlaf ist schlecht und das muss ich alles irgendwie einregeln. Und da brauche ich halt eine völlig anders angelegte Hormontherapie, als ich sie später brauche, wenn es wirklich nur noch darum geht, Hitzewallungen unter Kontrolle bringen, Schlafstörungen regeln, dann habe ich eine andere Art der Therapie. Ja, dann geht es wirklich so darum, möglichst kleines Risiko, Verträglichkeit muss gut sein, vielleicht noch einen Zusatznutzen für den Knochen generieren. Aber das sind dann so die Themen, um die es dann geht.
Das heißt, Hormonersatztherapie ist nicht gleich Hormonersatztherapie, sondern genau. Sie kann wirklich ganz individuell dosiert und auch immer angepasst werden. Also das ist ja so schwer vorstellbar, ne? Sodass das auch in der Dosierung so ein großer Spielraum ist.
Genau. Und wenn ich eine Frau bin, die gerade in die Wechseljahre gekommen ist, dann brauche ich möglicherweise deutlich mehr Hormone, als wenn ich eine Frau bin, die das schon 5, 6, 10 Jahre macht. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal, das Ganze heißt Wechseljahre und nicht Wechselwochen oder Wechselmonate. Das dauert leider manchmal auch relativ lange. Und es gibt so Zahlen, dass das eben schon mal gesagt, etwa ein Drittel einer Frauen hat massive Beschwerden, ein Drittel hat mittlere Beschwerden, die sind so erträglich, und ein Drittel hat keine Beschwerden. Das sind die Glücklichen. Die sehen wir bei uns in der Praxis eher selten. Und es gibt aber Hinweise darauf, dass ungefähr noch 10% aller Frauen über 70 oder um die 70 Beschwerden haben. Die sind dann nicht so schlimm wie die Beschwerden, die man mit 50 hat. Ja? Aber es gibt eben Frauen, die haben lange Beschwerden. Und an der Stelle vielleicht auch mal, wir sehen immer wieder mal so Patienten, die dann mit über 60 kommen und die werden auch gern vom Hausarzt geschickt und sagen, ja, ich habe jetzt Hitzewallung und das sind bestimmt die Hormone. Und dann ist immer die entscheidende Frage, wann hat es denn angefangen? Sagt die Patientin, ja, also seit 3 Jahren, die ist 63. Mhm. Und die letzte Regel war mit 50. Ja, und sie haben zwischendurch Hormone genommen, ja, so ganz kurz, dann war aber alles gut. Aber jetzt habe ich Neubeschwerden. So, das sind natürlich keine Hitzewallungen, die was mit dem Hormonmangel zu tun haben, sondern da ist der Klassiker oft ein Bluthochdruck, der nicht erkannt worden ist, eine Schilddrüsenfehlfunktion, eine Zuckerstoffwechselstörung, beginnender Diabetes. Das sind so die Sachen, nach denen man dann gucken muss. Aber wenn jemand erst wirklich, nachdem also eine Phase wirklich nichts war, plötzlich wieder anfängt, Beschwerden zu bekommen, dann sind es in der Regel wirklich nicht die Wechseljahre.
Lassen Sie uns bitte nochmal, Frau Dr. Schwenkhagen, von jetzt dem höheren Alter ein ganzes Stück zurückspringen zu den Frauen, bei denen die Wechseljahre sehr früh kommen. Also so um die 40 ist ja so ein Alter, wo es tatsächlich häufiger schon anfängt. Wie ist das da mit der Hormonersatztherapie? Da ist das nochmal so ein Sonderfall, oder?
Genau, das nennt man eine sogenannte prämature ovarielle Insuffizienz. Der Begriff prämatur sagt schon, vorzeitig. Und es gibt so eine Definition, da sagt man, dass wenn das Frauen trifft, die unter 40 sind, spricht man tatsächlich von eben dieser prämaturen vorzeitigen, sonst würde man frühzeitig sagen. Aber eigentlich ist es nur so ein bisschen Statistik und Definitionsklauerei. Eigentlich ist es ein Kontinuum. Und das Ergebnis von vielen Untersuchungen ist, dass je früher man in die Wechseljahre kommt, desto mehr Probleme gibt es. Und zwar im Hinblick auf den Knochen, dem nämlich frühzeitig die Hormone fehlen, und auch, was das Herz-Kreislauf-System angeht, da gibt es jetzt einige neue, wirklich sehr spannende Arbeiten, die das sehr schön zeigen. Je früher der Beginn der Wechseljahre ist, desto höher ist das Risiko, dass frühzeitig Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten, die dann eben auch zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität führen können. Und man kann das eben ausgleichen, so ist das heutige Verständnis, durch eine gute Hormonersatztherapie. Und da ist der Begriff Hormonersatztherapie absolut richtig. Und man macht diese Therapie dann auch ein bisschen anders als bei Frauen über 50. Man gibt nämlich deutlich mehr Hormone und versucht, Spiegel zu erreichen, die denjenigen entsprechen, die Frauen in dieser Altersklasse normalerweise hätten. Das heißt, da geht es nicht darum, dass ich eine Therapie mache, die gerade so dosiert ist, dass die Beschwerden weg sind, wie man das bei Frauen über 50 macht, sondern man macht einen echten Ersatz mit dem Ziel, die sonst auftretenden oder die möglicherweise auftretenden Erkrankungen möglichst in Schach zu halten und den Frauen ein, ich will mal sagen, gesundes Altern zu ermöglichen, was eben nicht eingeschränkt wird durch diesen vorzeitigen Östrogenmangel. Und ehrlicherweise, wenn man eine Frau mit Ende 30 nicht behandelt mit Hormonen, ist das eigentlich ein Kunstfehler. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es sei denn, es gibt wirklich eine ganz knallharte Indikation dafür. Also eine Patientin, die einen Brustkrebs hat, die wird in der Situation keine Hormone bekommen. Klar, das ist ja nicht das Ziel. Aber es ist eben einfach, in allen anderen Situationen muss man sich wirklich gut überlegen, was man macht.
die Osteoporose-Gefahr, das ist das, das haben Sie gerade schon angesprochen, das ist das, was auch viele tatsächlich wissen, was viele verbinden mit dem zunehmend fehlenden Östrogen dann. Was aber viele nicht auf der Uhr haben, ist tatsächlich das Herz-Kreislauf-System, dass da auch wirklich die Gefahr stark ansteigt, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken.
Ja, wir wissen schon ganz, ganz lange, dass Hormone und Herz-Kreislauf-System etwas miteinander zu tun haben. Erinnern Sie sich, ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, naja, diese WHI-Studie ist entwickelt worden, weil man ein Medikament entwickeln wollte, um Frauen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu schützen. Weil man eben den Eindruck hatte, dass die Frauen, die Hormone nehmen, denen geht es herz-kreislauf-mäßig eben einfach besser. So. Und wenn man jetzt die WHI-Daten zum Beispiel einfach nochmal anguckt, dann kann man sehen, dass es schon Hinweise darauf gibt, dass diese Hypothese tatsächlich stimmt. Aber die stimmt eben nicht, wenn ich 70-Jährige behandle mit einer Hormonersatztherapie, die so gestrickt ist, wie das damals in der WHI-Studie war. Sondern das funktioniert wahrscheinlich nach allem, was wir wissen, wirklich nur dann, wenn die Frauen eben gerade eben ihre letzte Regel hatten, also gerade eben diesen Übergang hatten von eigener Eierstocksproduktion zu keiner. Und dann komme ich sozusagen sofort mit meiner Hormonersatztherapie und es gibt kein großes Loch, es gibt kein großes Tal. Also man nennt das Window of Opportunity. Und wenn man da einsteigt, dann gibt es eben doch sehr, sehr gute Hinweise darauf, dass das tatsächlich Schutzeffekte hat. Und da ist natürlich klar, je eher mein Eierstock einfach nichts mehr macht, wenn Sie mal überlegen, wie die mittlere Lebenserwartung von Frauen heute ist, dann macht das schon einen Unterschied, ob ich mit 40 in die Wechseljahre komme oder mit 50. Wenn meine Lebenserwartung, wenn ich unter schlechten Bedingungen lebe und meine Lebenserwartung ist bei 60, dann brauche ich mir um die Osteoporose nicht so Gedanken zu machen, ja. Aber wenn ich eben 80, 90, 100 werde, dann ist die Frage schon, was wird mit dem Knochen? Und es ist natürlich schon so, wir haben jetzt eine ganze Generation von Frauen, die aus ganz, ganz, ganz viel Angst vor Hormonen einfach keine genommen haben, weil Imageproblem, ja. So, wie schlecht kommuniziert, blöde, auch in den Medien transportiert. Es ist ja tatsächlich auch kompliziert. Wenn ich überlege, wie lange ich gerade erklärt habe, wie das gemacht ist, und das ist ja nur die Oberfläche gewesen von dem, was man eigentlich alles dazu wissen muss, ja. Das braucht halt Zeit, ja. Und das ist alles kompliziert und ist in den Medien auch irgendwie nicht immer so perfekt dargestellt worden, so. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, die Frauen haben keine Hormone genommen, die haben gelitten, geschwitzt, schlecht geschlafen, alles blöd. Und jetzt sind sie irgendwie 65. Und jetzt gehen sie zur Knochendichte-Messung, dann sagt der Doktor, wissen Sie, die Knochendichte ist schlecht. So, und dann steht man da. Aber die haben ja noch 20, 30 Jahre vor sich. Und was wird da mit dem Knochen? Ja, und da muss man dann diskutieren, was mache ich jetzt? Und das ist schon für uns auch so, dass wir uns um diese Frauen auch durchaus Sorgen machen. Und das ist echt ein Punkt. Also weder eine Osteoporose-Neigung noch der potenziellen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankung ist eine Indikation. Die Indikation ist nach wie vor, Frauen mit klimakterischen Beschwerden kriegen eine Hormonersatztherapie. Aber die haben eben einen Zusatznutzen. Ausnahme die Frauen, die jung sind, ja, vorzeitige Wechseljahre oder frühzeitige, auch bei Frauen unter 45 ist heute eigentlich auch in den Leitlinien wird grob eigentlich in den internationalen schon gesagt, das ist eine Altersklasse, die muss man anders angucken als die 50-plus-Generation. Vollkommen klar.
Also um das kurz zusammenzufassen, wenn ich einen guten Gynäkologen, eine gute Gynäkologin habe, die das wirklich ganz individuell mit mir einstellt und wirklich alle Risiken auch abcheckt und mich da wirklich auch begleitet über die Jahre, ist das, was mir die Hormonersatztherapie bringt, auch gerade wirklich für die Zukunft, für das Alter, sehr viel größer als das Risiko ist, dadurch eher an Brustkrebs zu erkranken?
Das muss man im Einzelfall tatsächlich mit der Patientin selbst entscheiden. Den größten Nutzen, und das muss man einfach sagen, die Indikation ist nicht der Knochen, nicht das Herz-Kreislauf-System. Die Indikationen sind die klimakterischen Beschwerden. Darum geht's. Der Rest ist so nice to have. Und es geht immer um die Balance, Nutzen und Risiken. Und wie ist das für eine individuelle Patientin balanciert? Also was ist mit dem Leidensdruck? Wir stellen dann, wissen Sie, wenn Sie Frauen im Klimakterium angucken, die haben so viele Probleme. Ja, so, da ist der Lebensstil ist schwierig. Die Kinder sind in der Pubertät. Dann haben wir auch noch Corona. Die Eltern sind krank. Im Job muss man sich neu orientieren. Die Beziehung wird vielleicht zur Disposition gestellt. Es gibt eine neue Beziehung. und, ja, man muss damit fertig werden, dass man älter wird. Die ersten Krankheiten stellen sich ein. Wenn man ein bisschen weiter nach hinten guckt, ist die Frage, höre ich jetzt eigentlich mit meinem Job auf und werde ich noch gebraucht? Und das ist eine unfassbare Gemengelage. Und die Frauen kommen mit all diesen ja auch schwierigen Themen in die Praxis. Und dann geht es irgendwie ganz oft darum zu sortieren, okay, was sind jetzt gerade die Themen? Und wir stellen dann manchmal die Feenfrage und sagen so, ich bin jetzt eine gute Fee und Sie haben 3 Wünsche frei. So, jetzt dürfen Sie sich was wünschen. Was ist Ihr erster Wunsch? So, und dann sagt die Patientin, obwohl wir da vorher gar nicht drüber gesprochen haben, ich würde gern 10 Kilo weniger wiegen. Ja, das war bislang gar nicht das Thema, aber dann kommt's. Und dann als zweites sagt sie ja, und ich kann nicht mehr schlafen. Und dann als drittes sagt sie, ich habe Hitzewallungen und ja, und das möchte ich alles behandelt haben. Und dann müssen wir uns halt überlegen, okay, und dann sieht man schon, also mit Hilfe von Hormonen kann man nicht abnehmen, die machen zwar nicht dick, aber abnehmen kann man davon auch nicht, da braucht es eine Lebensstiländerung, ja, oder Medikamente oder was auch immer, ja, um zu gucken, wie kriege ich das geregelt. Und manchmal ist es so, also wenn wir Frauen haben, die zum Beispiel eine Kontraindikation haben, sprich keine Hormone nehmen dürfen, weil sie nach Brustkrebs sind, naja, dann überlegen wir uns, was machen wir da? Da könnten wir dann zum Beispiel sagen, also es gibt bestimmte Antidepressiva, die helfen gegen Hitzewallung. Ist doch prima, dann nehmen wir die. Ja? Oder es geht nur um den schlechten Schlaf. Dann überlegen wir uns, wie kriegen wir den Schlaf geregelt? Wenn es nur ums Gewicht geht, überlegen wir uns, okay, wie kriegen wir das Gewicht geregelt? Und das bedeutet dann auch, dass man mal zum Hausarzt muss und wie ist denn mit Blutfetten und eine gute Anamnese und was hat Mutti und Vati denn so gehabt und die Großmutter hatte eine Thrombose, das ist ja irgendwie doof, da müssen wir jetzt mal genauer nachhorchen, ja? Da ist sie im Wochenbett, hat sie eine Embolie gehabt, das ist aber nicht gut. Und was ist mit der Mama? Ja, die hatte das auch. Okay, dann muss ich davon ausgehen, dass diese Patientin doch ein hohes Thromboserisiko möglicherweise hat und dann muss ich die völlig anders beraten als eine andere. Also Sie sehen schon, man muss genau hingucken und unsere Bitte an unsere Patientin ist auch immer vorbereitet kommen. Ich muss was über mich und meine Familie wissen. Ich muss wissen, was sind eigentlich gerade meine Themen, damit die Ärztin auch, der Arzt auch weiß, was machen wir jetzt eigentlich?
Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, weil man hört ja immer wieder, dass wirklich Frauen nicht so richtig glücklich sind mit der Betreuung durch ihre Gynäkologen. Und letztendlich liegt es aber wahrscheinlich eben auch an beiden Seiten. Ne? Also der Arzt kann natürlich auch, zum einen hat der Arzt immer nur wirklich begrenzt Zeit, also das ist natürlich ein großer Faktor, gerade eben für die Beratung. Und zum anderen ist die Frage, wie Sie eben sagen, wie vorbereitet komme ich, weiß ich überhaupt, was ich will? Weiß ich überhaupt, welche Wünsche ich der Fee? Ich finde das sehr, sehr plastisch dargestellt, sehr anschaulich. Welche Wünsche, was habe ich für Wünsche? Was sind meine größten
Genau. Und was habe ich für Sorgen?
Ja.
Wovor habe ich Angst? Ja, was möchte ich hier besprechen? Also was sind meine Sorgen? Was sind meine Nöte? Was weiß ich schon? Wie fundiert ist mein Wissen? Und ich glaube, wir sind tatsächlich als Ärztinnen und Ärzte in dem Bereich doch alle besser als Dr. Google. Das Problem ist, dass es im Internet ganz viel an Informationen gibt, die nicht gut sind, die suggerieren, dass irgendwie bioidentische Hormone seien jetzt das Glück. Wir therapieren mit bioidentischen Hormonen. Also wir behandeln Frauen mit Östradiol und Progesteron. Natürlicher geht's nicht. Wir behandeln sie auch mit anderen Sachen, wenn das nötig ist. Aber da muss man, das ist alles gar nicht so kompliziert, ja. Und das Wichtige ist, dass man eben sich nicht aus Angst verleiten lassen darf, irgendwie irgendwelche komischen Sachen zu machen, sondern einfach erstmal zur Gynäkologin, zum Gynäkologen gehen und es einfach besprechen, die Sorgen besprechen, die Nöte besprechen, auch durchaus das besprechen, was man im Internet gelesen hat und sagen, ich habe gelesen das und kann ich noch mal was dazu wissen, können Sie mir dazu was sagen, dann findet man eine Lösung.
Gut, dass Sie die bioidentischen Hormone noch ansprechen. Das ist ja auch so sehr weit verbreitet, dass es heißt, ja, du musst bioidentische Hormone nehmen, die sind ja viel besser, lass dir bloß nichts anderes aufschwatzen. Wie ist da die aktuelle Lage? Also Sie haben eben schon gesagt, Sie verschreiben ja fast nur bioidentische Hormone und das ist aber was anderes als das, was, ich weiß es gar nicht genau, so in Apotheken gemischt wird und als bioidentisch angeboten wird.
Ja, das ist so ein bisschen Etikettenschwindel. Und auch da gibt es eine kleine Geschichte, wie so zu vielen Dingen. Die Amerikaner haben eben historisch betrachtet über viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen, mit sogenannten konjugierten Equinen Östrogenen behandelt. Das Equin heißt Pferd und genau das ist der Ursprungsort. Also es handelt sich um Östrogene, die man aus dem Urin von schwangeren Stuten gewonnen hat.
Die synthetischen oder die bioidentischen?
Ganz am Anfang, als es überhaupt losging mit der Hormonersatztherapie. Und naja, die haben ja einen natürlichen Ursprung. Klar, aber wir sind ja kein Pferd. Darüber sind wir uns ja alle klar. Das ist völlig klar. Und wir in Europa haben immer eigentlich schon mit Östradiol therapiert. Und Östradiol ist das, was Frauen auch selber bilden. Das wurde natürlich auch synthetisch hergestellt, aber das ist eigentlich bioidentisch. So. Und irgendwann sind auch die schlauen Amerikanerinnen drauf gekommen, dass es doch wohl nicht sein kann, dass sie immer mit Pferdeöstrogenen behandelt werden und nicht mit natürlichem Östradiol. Bioidentischem Östradiol. Schon war die Idee geboren, wir müssen jetzt irgendwas haben. Da hatten wir in Europa schon lange Gele, Pflaster, weiß der Teufel was alles, hatten die Amerikaner alles nicht. Und dann wurde in den USA ein Boom geboren, der was damit zu tun hatte, dass man eben natürliche Östrogene haben wollten, die näher dran waren an der Frau, nämlich Östradiol, kann man ja auch verstehen. Und dann, weil es eben das nicht verfügbar gab, wurde es all den Apotheken angemischt. Wir in Europa therapieren schon ganz, ganz lange mit Östradiol und Progesteron. Und das gibt es bei uns super guter Qualität, pharmazeutisch hergestellt, getestet, untersucht, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Damit therapieren wir hier in Europa schon ganz, ganz lange. Und dann kam irgendwann diese unter dem Label bioidentisch. Und wenn der Apotheker das anmischt, ist das alles viel besser. Und dazu muss man sich vorstellen, diese ganzen Hormone, mit denen wir heute arbeiten, auch die in der Apotheke angemischt werden, die werden ja aus Grundstoffen hergestellt. Also der Apotheker bestellt das Östradiol irgendwo. Der hat ja keine Pflanze im Hinterzimmer, die würde ihm das sowieso nicht bilden. Sondern man nimmt eben Grundstoffe aus der Natur und das ist die Grundlage. Und die werden umgebaut zu Östradiol. Man kann Östradiol auch komplett synthetisch herstellen. Man kann auch einen Grundstoff nehmen, das macht es ein bisschen billiger und ein bisschen schneller. Da nimmt man Pflanzen, die Grundstoffe herstellen. Und es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Firmen eben die Strategie haben, dass sie eben aus pflanzlichen Gründen mit pflanzlichen Grundstoffen anfangen. So, am Ende ist dem Körper völlig egal, ob es eine Vollsynthese ist oder ob es einen natürlichen Grundstoff gegeben hat. Für den Körper kommt es nur darauf an, ob das Molekül so aussieht wie das Original. Und da ist es einfach so, Östradiol ist Östradiol ist Östradiol. Ja? Es ist völlig egal, wie das entstanden ist. Das macht keinen Unterschied für die Wirksamkeit. Entscheidend ist, dass es auch so aussieht. Ja, das ist das, worauf es ankommt. Und wir in Deutschland, wir haben eben diesen Wahnsinnsluxus, dass wir eben unglaublich viele Hormone haben, unterschiedliche Hormone, dass es eine ganz breite Forschung zum Thema Hormone in Deutschland gegeben hat und dass wir deshalb irgendwie wirklich über einen großen Schatz an verschiedenen Hormonen verfügen und therapieren können. Und einer davon ist eben Östradiol und in der Hormonersatztherapie benutzt man eben Östradiol. Und nur mal so zum Vergleich, in Pillen wurde historisch immer ein synthetisches Steroid benutzt, Ethinylestradiol. Das ist echt ein synthetisches Steroid, das einfach anders aussieht als das, was in der Natur vorkommt. Ja, das wird in der Pille benutzt. Aber selbst in Pillen ist es heute so, dass man Östradiol verwendet. Ja, es gibt moderne Pillen, die enthalten jetzt Östradiol zum Schlucken. Und wenn man Östradiol dann auch noch auf die Haut aufträgt, dann bildet das in der Haut ein Depot, ein Pflaster, wie auch immer, und wird kontinuierlich über die Zeit freigesetzt. Naturnäher geht's nicht. Und an der Stelle vielleicht noch eine Warnung. Es gibt immer wieder die Idee, dass man Progesteron nicht als Kapsel zum Schlucken oder im Einzelfall auch über die Scheide nehmen soll, sondern dass man das über die Haut nehmen soll. Da ist das Problem, dass das Progesteron nicht sicher durch die Haut geht. Und wenn ich das also in was für einer Mixtur auch immer auf meine Haut auftrage, dann habe ich möglicherweise nicht den Effekt, den ich haben will oder haben muss. Denn es geht darum, warum brauche ich ein Progesteron? Ich brauche das zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut, damit ich keinen Gebärmutterschleimhautkrebs kriege. Und dafür brauche ich bestimmte Mengen. Und wenn die aber in meinem Körper nicht ankommen, und das ist eben nicht sichergestellt, wenn ich es über die Haut mache, es ist schlicht nicht sichergestellt, dann habe ich am Ende eine Situation, wo ich Östrogen über die Haut nehme, davon kommt viel an der Gebärmutterschleimhaut an, und Progesteron über die Haut nehme, und da kommt leider nichts an. Oder nur ganz, ganz wenig. Und was dann passiert, ist eben ein Risiko dafür, dass da Veränderungen entstehen, die, wenn es länger andauert, auch in eine Krebserkrankung münden können, nimmt einfach immer weiter zu, je länger ich das mache. Und das zum Beispiel steht nirgendwo, wenn beworben wird, dass das doch alles total harmlos sein, es würde alles gar nichts machen. Für alle diese Therapien gilt, wenn ich mit Östradiol therapiere, habe ich, egal wie ich es mache, immer die gleichen Risiken. Es ist vollkommen egal, wie es hergestellt ist. Östradiol ist Östradiol, deshalb habe ich Risiken. Und alles das, was in Pflanzen drin ist, es ist eine völlig andere Geschichte. Es sind Phytohormone, ich nenne es jetzt mal so, die sind aber keinesfalls bioidentisch. Wir sind keine Pflanze. Ich bin nicht grün hinter den Ohren. Ja? Ich hab keine Blättchen. Dann wäre das für mich adäquat. Ich bin ein Menschlein und ich brauche Östradiol und nicht irgendeine Phytosubstanz. Die kann ich zwar einsetzen, die wirkt dann vielleicht auch an meinem Rezeptor, weil sie so ähnlich aussieht, aber die ist eben eigentlich nicht bioidentisch. Die ist vielleicht natürlichen Ursprungs, aber die erfüllt nicht das Kriterium, dass sie genauso aussieht wie das, was mein Körper selber bildet. Und das, es gibt ja nichts Naturnäheres als ein Molekül zu nehmen, was genauso aussieht wie das, was mein Körper selber bildet. Klar.
Und alle Medikamente mit Hormonen, egal ob jetzt bioidentisch oder synthetisch hergestellt oder auf diese andere so ein bisschen Schummelart bioidentisch, von der Sie gerade erzählt haben, müssen doch aber sowieso von Ärzten verschrieben werden. Das heißt, ich bin immer bei einer Gynäkologin.
Das geht nicht anders.
Ja. Das heißt, die dahingehend beraten werden, dass sie doch etwas anderes nehmen sollen, werden ja aber auch von Ärzten beraten. Ne? Und da ist es natürlich
dann
schwierig.
Genau, aber dann muss man eben als Patientin wissen, dass ich das auch pharmazeutisch hergestellt haben kann und dass es nicht automatisch aus der Apotheke kommen muss, weil ich eben mit den zugelassenen Medikamenten Möglichkeiten habe, punktgenau, passgenau, hochindividuell zu therapieren. Und ich muss überhaupt nicht, es gibt einzelne Fälle, wo wir haben zum Beispiel ein zugelassenes Testosteronpräparat zur Therapie von Frauen in Deutschland. Da muss man dann auf sowas ausweichen. Wir hoffen sehr, dass das sich in der Zukunft irgendwann ändern wird. Aber da muss man sich behelfen, weil es einfach nicht gibt. Aber wir haben die Substanzen. Ja, und es muss einem klar sein, die werden alle synthetisch hergestellt, aber sie sind absolut von der Struktur des Moleküls, entsprechen sie dem, was der Körper selber bildet. Der Körper kann es nicht unterscheiden. Auch die Labortests können es nicht unterscheiden. Östradiol ist Östradiol, es ist egal, wo es herkommt.
Und Sie haben eben schon die Pflanzenhormone, die Phytoöstrogene angesprochen. Können die denn auch eine negative Wirkung haben? Ich meine, pflanzliche Medikamente werden sowieso ja verharmlost. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die denken, ich nehme pflanzliche Medikamente und da ist ja nicht schlimm. Da kann ich auch viel von nehmen.
Man kann global sagen, es gibt, also die Traubensilberkerze zum Beispiel ist eine Pflanze, also was daraus gewonnen wird, wenn man das einsetzt zur Therapie, das hat tatsächlich leichte Effekte. Das wirkt aber interessanterweise nach dem heutigen Verständnis primär nicht über einen Östrogenrezeptor, sondern es wirkt am Gehirn so ähnlich wie zum Beispiel auch bestimmte Antidepressiva gegen Hitzeballungen wirken. Ja? Das heißt, es sind völlig andere Wirkmechanismen, die da aktiviert werden. Das heißt, wenn ich mit einer Pflanzensubstanz therapiere, dann heißt das noch lange nicht, dass ich eine 1-zu-1-Wirkung habe. Und auch da ist es so, dass es keinesfalls ausgemacht ist, dass alle diese Substanzen völlig harmlos sind. Die sind halt sehr schwach wirksam. Das muss man einfach sagen. Bei schwachen Beschwerden kann man das durchaus versuchen. Ob das dann am Ende des Tages vom Nebenwirkungsprofil her wirklich alles so völlig harmlos ist, wenn man das über viele Jahre macht, das ist dann wirklich schon die Frage, ja, inwieweit das dann tatsächlich wirklich zutrifft. Bei Frauen, die gerne was Natürliches probieren wollen, was aus einer Pflanze stammt, es muss einem klar sein, das ist nicht bioidentisch, sondern es ist ganz einfach ein Pflanzenhormon, was auch anders, also ein Molekül, was aus einer Pflanze kommt, was auch total anders aussieht, also nicht total, aber anders aussieht als Östradiol und deshalb eben auch anders wirkt, ja, im Zweifelsfalle, ganz einfach. Es ist eben so, manche dieser pflanzlichen Präparate, ich mache jetzt mal so ganz breit, die machen auch komische Nebenwirkungen, mit denen man gar nicht rechnet. Dann gibt's dann Leberbelastungen, alles Mögliche, die man dann irgendwie auf der Uhr haben muss. Ein klassisches Beispiel ist Johanniskraut, was ja unfassbar viele Medikamenteninteraktionen macht, was ganz viele nicht im Blick haben. Dann gibt's die Lichtempfindlichkeit, die Johanniskraut beispielsweise macht. Das hat eine ganz gute Wirkung, schwache Wirkung gegen depressive Störungen. Deshalb kann man das auch einsetzen. Ist ja auch ein Thema in den Wechseljahren. Aber es ist eben nicht so, dass das eben völlig harmlos wäre. Das stimmt so eben einfach nicht. Das ist so unsere Idee, wenn es aus der Natur kommt, ist alles harmlos. Und wenn es die Chemie macht, dann ist es irgendwie gefährlich. Aber so einfach ist es nicht.
Und es gibt ja auch viele pflanzliche Mittel tatsächlich, die bei einzelnen Beschwerden helfen, auch in den Wechseljahren helfen können, ne, die auch keine Hormone enthalten, die keine Phytoöstrogene enthalten.
Und da muss man einfach gucken, was möchte die Patientin. Wir beraten die völlig ergebnisoffen. Wir stellen ihr vor, wir fragen, was haben sie für Beschwerden, was haben sie für Sorgen, wie ist der Leidensdruck und was haben sie schon probiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was würden sie gerne ausprobieren und dann können wir gucken, was geht. Also die Patienten, die zu uns kommen, die haben in der Regel alles durch. Die brauchen, brauche ich mit pflanzlichen Sachen gar nicht mehr zu kommen, weil das haben die ganz sicher alle ausprobiert. Die sitzen vor mir und sagen, ich brauche was, was wirkt oder ich habe so Angst vor Brustkrebs oder meine Mutter hatte eine Thrombose, darf ich jetzt Hormone nehmen oder ich selber hatte eine Thrombose, darf ich jetzt Hormone nehmen und wenn ja, welche? Ich springe sonst aus dem Fenster. Also nur mal, um es auf den Punkt zu bringen, wie so Patientinnen aussehen, die dann zu uns in die Praxis kommen.
Frau Dr. Schwenkhagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese ausführlichen Erklärungen auch. Das war jetzt eine ganze Menge an Theorien, eine ganze Menge auch an Input. Ich nehme mit, dass jede einzelne Frau, dass es für jede einzelne Frau die passende Therapie gibt, egal wie stark und welcher Art die Beschwerden sind, und dass sie mit ihrem Gynäkologen gegebenenfalls auch noch mit Spezialisten zusätzlich offen kommuniziert, so viel wie möglich von sich erzählt und wirklich sich überlegt, was ist jetzt das Wichtigste für mich.
Genau. So ist es, genau so. Das haben Sie wunderbar zusammengefasst.
Herzlichen Dank, schön, dass Sie hier waren. Und alles Gute für Ihre wertvolle, tolle Arbeit weiterhin. Dankeschön.
Vielen Dank.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.